Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Heute mit Sophie Mahakamangavi, zu Gast im Golden Shop bei Ausmerz Vidrina.
Auch wenn diese Folge im Bremer Winter rauskommen wird.
Als ich zu Ausmerz Vidrina in den Buchladen komme, den Golden Shop fast direkt am Bremer Silwall, ist es noch Sommer.
Hallo, ich bin Sophie. Ich habe mich gemeldet über E-Mail vom Literaturhaus-Podcast.
37 Grad.
Ich habe den geilsten Tag ausgesucht.
Oh, es ist so heiß.
Ich habe uns beiden eine Limonade mitgebracht. Der Ventilator läuft in dem kleinen Laden auf Hochtouren.
Den Ventilator müssen wir auf jeden Fall anlassen.
Ja, er muss anbleiben, auf jeden Fall.
Sonst kacken wir hier ab.
Ausmer sitzt hinter ihrem Tresen auf einem Barhocker am Computer. Hinter, vor und neben ihr türmen sich Bücherstapel. Außerdem liegen Flyer und Zines aus. Über eine kleine, knarzige Treppe gelangt man auf die eingezogene Ebene, wo die Platten und Graphic Novels stehen. Hier im Laden ist es angenehm unaufgeregt. Draußen am Silwall strömen die Menschenmassen gen Deich. Ausmer erzählt mir, dass von Beginn an klar war, es gibt nur einen richtigen Platz für den Golden Shop.
Also es war total klar, dass es hier sein muss, als wir aufgemacht haben. Also wir haben ja, wie gesagt, am Anfang waren wir zu zweit, im Plattenladen und Buchladen. Und es war irgendwie total klar, es muss im Viertel sein, es muss möglichst in der Nähe vom Eck sein. Wir haben uns da die Aidshilfe angeguckt, die wollten vermieten. Und das war schon so, oh geil, perfekt, direkt am Eck, super. Also ich finde nach wie vor, egal was da umgeunkt wird, ist das Viertel immer noch das Ausgeviertel, das, wo noch am ehesten was passiert. Klar, die Neustadt zieht nach und auch im Walle gibt es Sachen, aber es ist immer noch so ein bisschen das Zentrum, finde ich. Gerade auch für so linke Kultur, finde ich, kann man es ja nicht vergessen, ne? Das gibt ja hier immer noch das Sivallehaus, es gibt die Friese, es gibt irgendwie das Paradox, es gibt das Zag, also es gibt schon so kulturelle Zentren und so politische Zentren, die halt den Infoladen, der ist auch hier, das ist alles schon hier, deswegen war es irgendwie total klar, dass es hier sein muss. Dass es funktioniert hat oder funktioniert ist, glaube ich, naja, das ist so ein, das war schon so ein hartes Durchbeißen, aber irgendwann hat es sich durchgesetzt. Und wir haben uns bewusst nicht nur auf Szene bezogen oder so, weil wir dachten, genau das ist das, was ich nicht machen will, den Leuten, die eh schon wissen, wie es läuft, ihr Futter geben, sondern Leute abholen, wo sie stehen. Also lieber will ich die Leute, die halt noch nicht so richtig ganz gefestigt sind, aber so Interesse haben und die denen dann helfen und die ein bisschen schubsen und so. Das, finde ich, ist der Auftrag von Buchläden oder auch von Büchern und Verlagen und so. Genau, und deswegen hat es dann, glaube ich, irgendwann funktioniert. Ich glaube, es war so eine Zähigkeit, also so zäh sein, dranbleiben. Klar, auch so ein Vernetzungsding, ne? Also ich mache halt auch schon immer Konzerte, organisiere Konzerte und Lesungen mit einer Gruppe. Das spielt dann, halt, greift dann irgendwann so ein bisschen zusammen, ne? Wenn man eh da kulturell da irgendwie was macht oder politisch irgendwie und dann Verlagen. Oder auch Franz, der mit dem Plattenladen hier aufgemacht hat, der organisiert auch seit 100 Jahren und hat Touren für Bands und überall immer im Untergrund in den kleinen Läden. Und ich glaube, das greift dann so langsam irgendwann zusammen und irgendwann wissen es genug Leute und dann funktioniert es zum Glück.
Als Ausmer vor 13 Jahren den Laden eröffnete, war sie noch im Studium. Morgens zur Vorlesung, ab 11 Uhr war der Golden Shop dann geöffnet.
Magst du so ein bisschen erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist mit dem Laden hier?
Mit dem Laden hier? Uiuiui, da fange ich ja ganz vorne an. Keine Ahnung, ich habe mir irgendwann überlegt, dass ich es mir gut vorstellen könnte, wenn man schon irgendeinen Job machen muss, mit dem man Geld verdient und der irgendwie nicht total doof ist und man sich nicht verbiegen muss, könnte ich mir vorstellen, dass Buchladen haben, was sein könnte, wo ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles und mich möglichst wenig aber irgendwie verbiegen muss und möglichst wenig irgendwie doofe Sachen machen muss. Deswegen war relativ früh einen Laden zu machen, also die Idee klar, einen Laden aufzumachen und deswegen habe ich auch die Ausbildung gemacht. Das war irgendwie relativ, genau, das war so eine logische Konsequenz, so ein bisschen so überlegen, irgendwas muss man ja zum Geldverdienen machen wahrscheinlich, irgendwie kommst du nicht immer so durch. Und dann war es so die Idee, genau, Buchladen. Und dass es jetzt dieser hier geworden ist, naja, liegt halt in der Stadt, ich bin damit hier gelandet wieder und habe gedacht, okay, diesen Laden gibt es hier halt noch nicht, hier ist Platz dafür. Ich habe vorher in Hamburg gewohnt, da wäre es vielleicht gegangen auch. Aber dann bin ich nach Bremen gezogen und dachte aber auch, hier gibt es auch nicht den Buchladen, der mir irgendwie entspricht, den ich halt richtig toll finde. Der so, der, wo ich gerne hingehen würde, den gibt es halt irgendwie nicht. Also ist die Lücke da. Und dann habe ich ihn halt selber aufgemacht.
Was für Bücher meinst du damit?
Naja, ich finde vor allem Sachen, die unterrepräsentiert sind im normalen Buchbusiness. Ich meine, es gibt ja tausend Buchläden, also es gibt ja viele Buchläden zum Glück, ist alles super. Aber es ist ja schon auch im Buchhandel, wie in so vielen anderen auch, hast du ja relativ viel so Mainstream, relativ große, ein paar große Verlage, die viel abdecken. Dann hast du eine Menge kleine Verlage, die total geilen Kram machen. Und der wird aber nicht gesehen. Der liegt halt in diesen größeren Läden nicht oder liegt in wenig Läden. Und der, ich finde, der Kram braucht halt auch irgendwie seinen Platz und muss irgendwie gesehen werden und muss so gezeigt werden. Und klar, es ist natürlich, muss es was sein, was mir subjektiv gefällt. Und es ist aber dann irgendwie automatisch oft auch das, was eher so nicht so ganz bekannt ist und was alle toll finden, sondern eher so kleiner und so ein bisschen Untergrund. Und hier im Speziellen ist das dann zum Beispiel, also in der Literatur, also in der Belletristik, sind es halt oft, finde ich, passieren die spannenderen Sachen in kleinen Verlagen. Das ist einfach so. Die trauen sich halt was und machen nicht irgendwie, weiß ich nicht, den 30. Krimi von irgendwelchen Leuten oder so, weil sich's geil verkauft oder irgendwas, ne? Oder irgendwas, ja, das hat sich gut verkauft, aber machen wir was so ähnlich ist, oder kommen dann mit so, ach Gottchen, wie jetzt gerade mit so Trendthema Feminismus war letztes Jahr, dieses Jahr oder nächstes Jahr wird's Rassismus. Gefühl, dass die Verlage wühlen in ihre Schubladen und wahrscheinlich, ne, oh, wir haben hier eine junge Frau, super, Feminismus doch gerade angesagt, lass mal raushauen. Und es ist, dass aber voll oft voller Schrott ist. Und dass man so im Feminismus auch viel weiter ist, dass wir schon viel weiter sind als die Sachen, die da rauskommen. Zum Beispiel wird da halt irgendwie, geht da so unter. Und da sind die Vorreiterinnen immer die kleinen Verlage. Das ist einfach so, wir sind da schon viel weiter. Und deswegen finde ich das zum Beispiel spannend in der Belletristik. In der Politik ist es ganz klar, so was Radikal-Linkes hier, ne? Ist logisch, also brauche ich auch nicht diesen Mainstream-Kram und ich will auch keine Sarrazins verkaufen oder so einen Scheiß, auf keinen Fall. Das will ich auch nicht hier liegen haben. Ich meine, das machen viele nicht, ne? Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber trotzdem da halt auch die Wahl zu haben, zu sagen, nee, hab ich nicht, bestelle ich auch nicht, komm mal ab. So. Naja, dann haben wir viel Comics und dann eher diese sogenannten Graphic Novels, was jetzt mittlerweile auch so ein bisschen angekommen ist, aber vor 13 Jahren, als wir aufgemacht haben, gab es hier auch, also es gibt ja eh nur noch einen Comicladen in Bremen, oder zwei, wenn man die Comic Mafia dazu nimmt, aber die haben ja viel Gebrauchtes. Und es gab ja hier mal sogar einen und Pegasus, also es gab mal zwei hier, die haben beide zugemacht und dann gab es das halt auch nicht mehr. Und es gibt ja, da passiert ja unheimlich viel auch, gerade im letzten Jahr. Also wie gesagt, jetzt ist es mittlerweile in fast allen Buchläden angekommen, aber vor 13 Jahren gab es noch irgendwie zwei relevante deutschsprachige Verlage, die aus dem Französischen viel übersetzt haben und dann gab es plötzlich hier voll den geilen Scheiß auch. Und das stand halt auch nicht in den Läden rum. Deswegen haben wir oben eine große Comicabteilung. Da finde ich die Kombination mit Platten auch gut, weil ich mich halt auch für Musik interessiere. Wir haben ja angefangen mit Buch- und Plattenladen. Jetzt ist es, mittlerweile mache ich es alleine und es ist nur noch eine Abteilung. Und da ist es dann auch eher so, klar, Musik, die ich irgendwie gut finde, die da irgendwie, also völlig willkürlich, wirklich so, was finde ich cool, was finde ich spannend. Und vielleicht auch eher Sachen, die nicht überall rumstehen. Dann bei der Kunst dann eher nicht so, keine Ahnung, normale Kunst, sondern eher sowas wie, weiß ich nicht, Graffiti, Street Art Zeug, sowas halt, ne? Popkultur, bei der Musik auch eher sowas Aktuelleres, ne? Vielleicht, ja. Alles, ja, genau. Das sind alles so Sachen, die meiner Meinung nach so ein bisschen unterrepräsentiert waren oder sind.
Der Name Golden Shop ist übrigens schon länger als 13 Jahre in Gebrauch. Begonnen hatte die Golden Genealogie damit, dass Ausmar das weggeworfene Merchandise-Schild einer belgischen Band nach einem Konzert prompt mitnahm. Damals fuhr Ausmar mit ihren Freunden häufig von Konzert zu Konzert und verkaufte Bücher und Platten.
Und irgendwann waren wir so, ey, wir haben das Zeug ja zwischen den Konzerten, steht es ja bei uns zu Hause. So mal, wir können doch auch mal irgendwie vielleicht Leute einladen und dann können die mal kommen. Und dann hatten wir so ein Durchgangszimmer, also wir haben alle in einer WG gewohnt. Und da haben wir dann die Sachen reingestellt und haben dann gesagt, ja, dann laden wir halt einmal die Woche Leute ein. Und so einen schimmigen Flyer gebastelt, mittwochnachmittags, konntest du vorbeikommen, Kaffee trinken und Bücher und Platten gucken. Und dann haben sie gesagt, brauchen wir aber auch einen Namen. Und dann hatten wir diesen Zettel und dann kriegen wir die Tür Gang. Und dann hieß das den Golden Shop. Und dann ist das so geblieben. Weil wir das dann gut fanden. Irgendwie fanden wir das, ja, als wir den Laden gefunden haben, war dann irgendwie so, ja, ist doch viel geiler als irgendwie in diese dämlichen, am besten so ein dämliches Wortspiel mit Büchern oder Scheffel. Dann so, bäh. Nee, ist doch gut so.
Der Name hat sich gehalten. Nicht nur das. Seit dem 10. Geburtstag des Ladens gibt es auch noch die Golden Press, den Verlag des Golden Shop. Und ein Plattenlabel gibt es auch.
Weil wann? Das muss ich mal kurz nachdenken. War es 11 Jahre Golden Shop und ein Jahr Golden Press? Ja, genau. Ja, das stimmt. Wir haben es auch wirklich beim 10-jährigen Geburtstag gegründet, witzigerweise. Und zum 10-jährigen haben wir hier so ein Konzert gemacht. Mit Doubtboy und Title haben wir vorm Laden gespielt. Ein Freund von mir, hier Rolle, der hier, von dem ich dann das Buch rausgebracht habe, kam nämlich hier vorbei deswegen. Und dann, also, weil er jedes Jahr zum Geburtstag kommt, und dann haben wir natürlich heftig gesoffen und saßen morgens auf dem Balkon beim Frühstück, und da hat er dann irgendwie erzählt, dass er mit dem Verlag in Kontakt war, mit seinen Fotos und bla, und die waren so doof und da, und dann erzählt, dann war ich irgendwann so, sag mal, diese faxen mich nicht. Dann gehe ich doch sofort raus, sofort bringe ich ihn, und er so, hey, machst du mein Buch? Ist ja klar, Mann. Ich finde den Typ mal mega genial, der ist voll der coole Sprüher, macht geile Fotos, ist halt so. Und deswegen ist die Gründung war tatsächlich auch genau am Geburtstag, also am nächsten Morgen. Ich finde das ja auch ganz gut, dass ich den Verlag halt, ich muss den ja nicht machen, ne? Der Buchladen ist das, von dem ich lebe, so, das ist das, was ich mir aufgebaut habe, wo ich denke, so, das finde ich auch geil, davon zu leben, und den Verlag will ich auch gar nicht so, der ist eher so als so, ja, so nebenbei, der soll so nebenbei laufen und auch gar nicht unbedingt als, also wenn er sich selber trägt, bin ich total zufrieden, wenn ich dann nicht nur immer Geld reinbuttern muss, weil das habe ich ja nicht, so, dann ist das irgendwie okay. Und das finde ich, glaube ich, also es gibt natürlich auch total viel Freiheit, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, also ich sehe ja jetzt, was so Gewinnspannen sind bei Verlagen, also das ist ja auch total irre, wie viele Bücher man raushauen muss, damit man mal davon leben könnte oder so, das ist ja total verrückt. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf und keine Zeit für, weil ich habe ja auch noch einen Vollzeitjob hier. Von daher würde ich ja fast sagen, es geht vielleicht ein bisschen so einfach so, es wird so ähnlich sein, nur dass man vielleicht ein paar mehr Bücher gemacht hat, ein paar mehr Platten gemacht hat, vielleicht noch unterschiedliche Richtungen, nochmal ein bisschen das Portfolio erweitert. Bei Jens war das so, dass der ist hier eh Kunde, man kennt sich halt eh, weil der halt schon auch lange in Bremen ist, irgendwann kennt man dann viele Leute. Ich bin schon wieder ewig hier, er ist eine Weile schon wieder hier. Also man kannte uns schon so vom Sehen und irgendwann kam er hier halt rein, weil er eh Kunde ist, und hat er gefragt, ob ich einen Verlag wüsste, weil er so einen Comic gemacht hat. Und dann war ich so, klar, habe ich ihm natürlich ein paar Verlage gesagt und habe gesagt, hier, was hast du für Comic gemacht? Ich habe jetzt auch einen Verlag. Da hatte ich ja gerade ein Buch fertig gemacht oder war gerade bei einem Buch dabei, hatte quasi den Verlag frisch gegründet. Und dann meinte er so, ja, Bunker Valentin. Und ich so, oh geil, ey, mach ich sofort, wenn du jemanden findest. Weil das ist genau das, wo ich herkomme, ne? Blumenthal, Bunker Fage, ja. Da aufgewachsen, immer da spazieren gewesen mit meinen Eltern, immer mit diesem riesen Klotz da, was auch zur Politisierung übrigens beigetragen hat, ne? Also so als Kind da spazieren zu gehen und zu denken, oh krass, was ist das eigentlich für ein Ding? Ein riesiger Bunker, Zweiter Weltkrieg, so ein von Zwangsarbeiterinnen gebaut, die mega viele gestorben sind, das hat schon auch geprägt. Genau, und dann hat er gesagt, ja, wenn ich das machen will, dann fände er das total geil, soll ich sofort machen, scheiß auf alle anderen.
Ein Kunde kommt rein, um die Tidal-Platte zu kaufen.
Hi.
Hi. Na, hast du was gefunden?
Ja.
Was haben wir denn da?
Sehr gut.
Glaube ich, die einzige, die ich noch nicht habe.
Ja, das sind ja Platten, diese Tidal-Platte und die Ali Wales und das J-Pop-Tape, was wir bisher gemacht haben. Das ist alles so eine Bremer Gang, Erotic Toy Records. Sie haben angefangen mit HHV, dann haben sie ja hier gespielt auf dem Geburtstag. Und dann war, warum macht ihr das mit HHV? Ist ja voll dumm, könnt ihr nicht selber verkaufen, ist total dämlich, voll exklusiv. Ich kann die nicht verkaufen. Naja, und dann kam es irgendwie dazu, dann war J-Pop der Erste, der meinte, machst du mein Tape? Ich so, klar. Yes. Und dann habe ich die Tidal-Platte gemacht. Dann habe ich die Ali Wales-Platte gemacht. Jetzt sind sie bei Sony. Jetzt kann ich da nichts mehr machen.
Insgesamt hat die Golden Press schon ein ordentliches Portfolio.
Und wie viele Bücher habt ihr jetzt schon was? Wie viele Kassetten und wie viele Platten? Weißt du, was so aussieht?
Ja, na klar. Zwei Kassetten, zwei Platten und 1, 2, 3, 4 Bücher. Wahrscheinlich würden Leute, wenn sie sich das angucken würden, hier würden irgendwas zu schreiben und würden sagen, ja, das ist so und so und so und so. Naja. Das liegt auch irgendwie in der Natur der Sache, oder? Also du kannst ja nicht irgendwie, also das ist doch scheiße. Und dieser Linksbegriff ist ja auch so ein bisschen, ne? Muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, da gibt's ja auch voll viel Scheiß. Und ich sag das dann manchmal, damit die Leute was damit anfangen können, ne? So was so die Politikstoßrichtung ist, aber dass es da ja auch total viel Strömungen gibt und dass man da das gar nicht so das Links gibt oder so, finde ich ja auch, muss man ja eigentlich auch sehen. Ey, da passiert so viel aus dem Bauch raus und so viel ist Zufall, dass es überhaupt, da steht ja kein Konzept dahinter oder irgendwas total Überlegtes. Und die Leute versuchen einen dann immer irgendwo hinzuschubsen, habe ich das Gefühl. Das ist immer so, da habe ich aber keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich ist es trotzdem so, dass es irgendwas dann, irgendeine Stoßrichtung und irgendwas, aber das ist gar nicht so bewusst. Deswegen finde ich es immer schwierig, sowas zu beantworten und sträubt mich da auch ein bisschen, dann dass du zu sagen, ja, das soll jetzt so und so sein und das mache ich, weil da bin ich viel zu offen und denke viel zu sehr, ey, abwarten, kann mich auch nicht festlegen, ne? Also ich lege mich auch, wir machen ja auch Platten, Kassetten, Bücher, das ist irgendwie auch alle Genres bisher, ne? Ein Comic, ein Fotobuch, ein Roman, ein Kunstkatalog, das ist alles schon, wir haben ja schon fast jedes Genre abgedeckt. Was noch fehlt, ist ein Sachbuch, ein gutes. Genau, deswegen, also am Ende ist es das, was irgendwie gut ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, so ey, das sollte jetzt mal raus. Und ich würde jetzt ja auch nicht sagen, dass der Laden jetzt irgendwie so ist. Das wäre mir auch zu eng. Ich würde auch sagen, dass der relativ divers ist und so wird dann vielleicht auch der Verlag.
Während unseres Gesprächs kommen weitere Kunden rein.
Hallo.
Die fragen allerdings nicht nach Büchern oder Platten, sondern nach Fahrradflickzeug für ihr Radrennen.
Hier ist die Beute von Bremen.
Oh scheiße, ja, die sind alle. Wir haben gerade keine mehr.
Ein Golden Shop, eine Golden Press, ein Radrennen von Bremen zum Brocken und zurück namens Golden Team. Was noch?
Wir haben ja so einen Schnaps gemacht auch. Mit Golden Fresh, alles Gold. Nein, also wir haben immer mal so Scherzchen gemacht, ne? Wir haben als erstes hatten wir einen Golden Drop, das war ein Whisky. So kleine Whiskys, 50 Fläschchen abgefüllt, extra Etikett gebastelt mit so Stempel und handnummeriert und so. Das war der Golden Drop. Das war ein Kunde von mir, der Whisky vertrieben hat. Der war Whisky-Abfüller für Norddeutschland oder so von irgendeinem geilen Whisky. Und dann, ne? Genau, habe ich die das gemacht. Dann gab es, glaube ich, den Golden Shower. Das war Sekt. Zum 7. Geburtstag haben wir 77 Flaschen Golden Shower gemacht. Haben den Sekt verkauft halt. Der war auch richtig lecker, richtig guter veganer Bio-Sekt, richtig gut. Dann gab es den Golden Shot. Das war so ein kritischer Schnaps, den wir aus dem Urlaub mitgebracht, so an der Straße gekauft und gefüllt und dann so ein kleiner Golden Shot. Und das neue war so ein Kräuterschnaps. Der hieß Golden Hösht. Das ist norwegisch, heißt Herbst. So bin ich halt sozialisiert worden, ne? So bin ich halt aufgewachsen, das war halt das Umfeld und deswegen ist es irgendwie, glaube ich, genau das. Also, ich komme aus Bremen-Nord, Blumenthal, da bin ich aufgewachsen, kennst du vielleicht, auch so ein abgehängter Stadtteil. Genau, da schon angefangen mit so Hardcore-Konzerten und sowas, ne? Also schon auch politisiert und auch da schon Konzerte organisiert und so, also schon direkt selber machen, weil da gab es ja auch nichts, da musstest du selber machen. Das ist irgendwie so ein, also entweder du haust ab, holst rum oder du machst es selber, so. Und irgendwie, oder du langweilst dich halt zu Tode. Wir haben es halt selber gemacht. Irgendwie, ja. Das war, glaube ich, so die Politisierung und dieses DIY-Ding, ne? Weil das war einfach, ja, kann man halt selber machen. Okay, da steht halt noch irgendwie so ein Sozialpädagoge da am Freizieh, aber du kannst ja halt trotzdem selber machen. Du kochst selber, du kümmerst dich um alles selber, organisierst die Band selber, die pennen bei dir. Da steht dann, genau, wenn du so jung bist, dann steht da halt noch so ein Typ, der irgendwie, so die Verantwortung trägt und aufpasst, keine Ahnung. Und da, klar, die Kreise bleiben die gleichen, also immer noch. Also ich mache ja, wie gesagt, immer noch die Konzerte und sowas. Ja, also es lässt einen ja nicht mehr los. Es ist jetzt nicht mehr so reiner Hardcore oder Punk, so schon lange nicht mehr, sondern was wir so mit der Konzertgruppe machen, mit der chinesischen Wäscherei, das sind ja eher so experimentelle Sachen mittlerweile, also ganz viel anderes Zeug. Das ist ja überhaupt nicht mehr. Punk ist übrigens ein sehr weiter Begriff, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, ich würde das ja auch alles Punk nennen, so. Auch wenn da jetzt, wenn das jetzt total krasser Noise ist oder so, kann das ja voll den Punk-Faktor haben.
Dieser DIY, Do-it-yourself-Gedanke spiegelt sich auch in Ausmaß Vorliebe für Zines. Das Zine liegt als Medium irgendwo zwischen Magazin und Tagebuch, zwischen Pamphlet und Kunstband. Ausmaß erzählt, dass sie auf ein Revival der selbstproduzierten Heftchen hofft.
Ich meine, ich habe da jetzt auch nicht viel, ne? Aber es gibt halt auch gerade nicht so viel. Ein bisschen heimlich hoffe ich ja, dass es so ein Revival gibt, weil diese ganzen Musikzeitschriften, die sterben ja alle, die hören ja alle auf, diese ganzen Printsachen, das gibt es ja alles nicht mehr. Ich weiß nicht, was es noch für spannende Magazine gibt. Ich meine, ein paar verkaufen wir. Trust vielleicht noch, was immer noch lebt. Aber es gibt ja irgendwie überhaupt keine geilen Zeitschriften mehr. Und da müsste doch eigentlich die Lücke gefüllt werden. Und da hoffe ich so ein bisschen, dass das irgendwie kommt. Aber ich habe auch mal eine Ausstellung hier mit organisiert zu DIY und Fanzines. Und das war der Hammer. Ey, was wir da für Fanzines hatten und was wir da, also was da, das waren ja so hunderte von Zines. Und da dachte ich schon so, oh, es gibt ein Revival. Das ist auch schon 10 Jahre her. Kam dann nicht. Aber vielleicht, genau, vielleicht gibt es das auch irgendwo. Man kriegt es noch nicht so mit. Also irgendwas gibt es ja trotzdem noch. Ja.
Meinst du, dass da auch bei der HFK was passieren könnte?
Ja, passiert ja, ne? Es gibt ja dieses Zine-Festival auch und so. Das ist ja schon auf jeden Fall was, wo so Leute zusammenkommen, was immer geil ist, wenn Leute auch sehen, oh, andere Sachen, Leute machen auch geilen Scheiß. Ne? Andere Leute von außen gucken sich das an. Na klar, irgendwas passiert da ja schon ein bisschen.
Das kann man wohl sagen. Der neueste Baustein in der Golden-Geschichte ist der Kauf des Hauses im Fairfeld.
Also wir haben schon immer gesagt, dass das geil wäre. Weil es irgendwie, also es war schon immer eine WG da oben drin und da kannte man dann immer Leute und es war halt irgendwie so ein abgefahrenes, geiles Haus und man immer so, ey, das wäre voll geil. Und wenn man aus dem DIY-Ding kommt, dann ist das auch nicht so abwegig, ne, sowas zu machen, weil man da Leute kennt. Also voll viele Leute sind immer so, was, Haus kaufen, krass, voll die große Nummer. Und ich denke so, ja, gibt da 1000 Zentren, die man kennt, die es gemacht haben oder so. Naja, deswegen haben wir das dem immer schon mal gesagt und hatten da immer schon mal drüber geredet und da wollte man nicht. Da hat immer gesagt, nein, 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 ich hänge an meinem Haus, nein, nein, nein. Aber hat auch gleichzeitig immer gesagt, ja, betrachten Sie das Haus als Ihr Eigentum, macht was ihr wollt, hat uns immer mega in Ruhe gelassen. Also irgendwie war das so okay, das Verhältnis. Naja, und dann hat er irgendwie jetzt, wollte er dann doch verkaufen, hat es uns aber gar nicht gesagt, sondern wir sind Leute durchgelaufen, die sich das angeguckt haben. Und es war so, oh krass. Und ich habe ihn sofort angerufen und so, Alter, was ist das denn hier? Sag mal, spinnst du? Das geht gar nicht. Wieso können wir das denn nicht kaufen, wenn du das jetzt verkaufen willst? Das haben wir immer gesagt. Und dann war so, ja, dann kaufen sie das doch. Und ich gesagt, ja, okay. Also aufgelegt war so, okay, alles klar. Jetzt wissen wir wohl. So ein bisschen sentimental ist er, glaube ich, auch. Sein letztes Haus. Wir sind schon so lange drin und irgendwie, wir machen das alle zusammen. Der Tanzschultyp, der ist ja schon seit 17 Jahren drin. Ja. Also, es gibt einen Hausverein, den haben wir gegründet, der Golden Club. Natürlich. Und da sind automatisch immer alle Mieterinnen des Hauses drin. Also, jede Person, die hier irgendwas gemietet hat, die hier irgendwas macht, ist hier drin. Dieser Verein, der gründet eine GmbH zusammen mit dem Mietshäuser-Syndikat, die ja so eine größere Organisation sind mittlerweile, wo ganz viele so selbstverwaltete Häuser organisiert sind. Diese GmbH, die Golden Home GmbH, die kauft das Haus. Das Mietshäuser-Syndikat, das ist quasi die Kontrollinstanz. Die haben nur ein Veto bei Verkauf oder bei Satzungsänderungen. Das heißt, sobald hier irgendjemand ausschert und sagt, ah komm, lass mal lieber doch verticken oder irgendwie, lass mal irgendwie doch privatisieren, dann sagen die, ist nicht. Und das ist der Grund vor allem, warum die dabei sind, so, weil das voll cool ist. Und dann gibt es eben auch sowas wie einen Solidartransfer zwischen, das sind glaube ich mittlerweile 200 Projekte in ganz Deutschland. Ne, am Anfang zahlst du viel Kredite ab und zahlst ein bisschen Solidartransfer und das kippt irgendwann und von diesem Geld werden halt neue Projekte finanziert und das finde ich halt auch super sinnvoll, so dass du halt, ne, eine Gemeinschaft bist, du bist halt eine Gemeinschaft von ganz vielen autonomen, selbstverwalteten, eigenständigen Häusern.
Das heißt, selbst wenn ihr hier rausgeht, bleibt das Haus quasi bestehen für und dann entscheidet der Verein, wer dann hier als Haus
kann. Genau.
Egal wie gentrifiziert das Viertel wird, dieses Haus bleibt.
Richtig. Das ist eine mega ideale Vorstellung, finde ich. Das finde ich richtig, richtig geil. Ich mag es auch, dass es so. Ja, ist auch so divers, ne? Es gibt diesen Buchladen, dann hat der Verlag einen Raum hinten, dann ist das Plattenlabel und Mailorder, also Sabotage Records ist halt mit drin, dann haben wir einen Raum für einen Künstler, also einen Atelierraum, dann die Tanzschule und eine Wohnung. Das ist irgendwie auch so voll cool, finde ich. So ganz unterschiedliche Projekte, aber alle in so einem Ding. Genau, und finanziert haben wir das über Direktkredite, genau, das sind diese Kredite von ja, allen möglichen Leuten. Das sind auch ja hauptsächlich tatsächlich ja, Freunde, Bekannte, Kunden, irgendwie alles Mögliche.
Als wir uns in Ausmaßladen getroffen haben, war Sommer. Das Projekt lief gerade erst richtig an. Mittlerweile ist Herbst und es steht fest, dass das Mietshäuser-Syndikat einen Erfolg verbuchen kann. The Golden Way, das einfach mal selber machen, hat sich durchgesetzt. Der Golden Shop wird also erstmal bleiben.
Aber es ist auch noch nicht so lange so, ne? Das hat auch echt eine Weile gedauert, bis wir uns hier durchgesetzt haben. Aber Buchhandel ist halt auch nicht so einfach, ne? Das ist jetzt auch nicht so wie Klamotten verkaufen, da ist die Gewinnspanne halt wesentlich geringer. Ja. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es kurz so, dass es so mit diesem scheiß Kindle und so, ne? Da wurde es kurz so, oh oh, und da habe ich plötzlich, kannte ich dann auch eine Menge Leute, die so diese Reader hatten und die nicht hier gekauft haben und die nicht die E-Books hier gekauft haben, sondern alle laden sich das illegal runter. Da war ich auch kurz so, oh oh. Aber irgendwie hat sich das nicht durchgesetzt. Also momentan existiert das ja nebeneinander her, habe ich das Gefühl. Also die meisten Leute, also viele Leute haben so ein Ding, und wissen das auch zu schätzen, dass es so für einen Urlaub oder so oder für zum wissenschaftlichen Arbeiten ist, glaube ich, super sinnvoll, wenn du da so anstreichen kannst und sonst was in Stellen wieder findest. Das muss der Hammer sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich jetzt eher so ein bisschen, dass die Leute das so als Ergänzung sehen und dass sie trotzdem dieses Buch an sich, dieses Haptische, das, da können die nicht drauf verzichten, da wollen die nicht drauf verzichten. Man muss halt mal gucken, wie das mit so diesen sogenannten Digital Natives oder so, ne, oder Leuten, die jetzt so aufwachsen und vielleicht schon viel mehr mit dem Telefon und die ganze Zeit nur noch Instagram und sonst was. Ne, genau, also da weiß ich es halt nicht. Ne? Ich finde schon, dass man so bei. Ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen unwichtiger wird für Leute, wenn sie nicht da abgeholt werden und denen das vermittelt wird. Ich glaube, das kann schon schnell gehen, dass die Leute dann irgendwie. Die können ja auch keine geraden Sätze mehr schreiben, viele, ne? Weil sie immer nur noch so kurze Dinger machen. Also ist ja von, also SMS, damit fängst du wahrscheinlich an, aber mittlerweile machst du dann, was weiß ich, WhatsApp, sonst was. Es wird immer kürzer und immer. Andererseits entsteht da vielleicht auch wieder was Neues draus, ne? Das ist ja, also man kann ja nicht immer sagen, ja, Sprache wird schlechter oder verflacht, das ist ja Blödsinn, wird halt anders, ne? Aber, also wie die Entwicklung werden wird, kann man nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass sich es irgendwie verändert, aber tot oder sowas, auf keinen Fall. Das wird immer so gesagt, aber nee, das passiert auch nicht. Da wird eher der Buchmarkt gegensteuern mit so, was glaube ich jetzt auch schon passiert, dass die Bücher schöner werden und wertvoller und dass man mehr darauf achtet, dass Form und Inhalt zusammenpassen. Und das sind dann Sachen, die kannst du mit so einem elektronischen Kram nicht vermitteln. Das geht halt nicht. Die riechen nicht, die fühlen sich nicht irgendwie an oder so, ne? Diese Haptik fehlt. Das ist, glaube ich, schon was, was du, wenn du es schaffst, diese Wertschätzung zu vermitteln, den Leuten zu vermitteln, ey, das ist irgendwie, hat irgendwas, ist irgendwie toll, dann sehe ich da eigentlich, dann wird das nicht sterben. Nee. Ich weiß bloß nicht, wie man das macht.
Osmonds Vitrina empfiehlt übrigens auf der Webseite des Golden Shop auch immer wieder die neuesten Entdeckungen. Aktuell sind das Anne Königs Bruchlinien, 3 Episoden zum NSU, eine Graphic Novel, die mit Comic-Episoden solche Ereignisse rekonstruiert, die nicht fotografisch festgehalten sind, und Boris Poplawskis Apoll Bresobrasow, einen Roman, der junge, meist russische Exilanten durch das Paris der 20er, 30er Jahre begleitet.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.